Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hallo, am Mikrofon Ralf Günther, euch einen schönen Donnerstagabend. 1 Million afrikanische Migranten sitzen nach Schätzungen der Bundesregierung aktuell an der libyschen Mittelmeerküste fest. Hunderttausende von ihnen wollen in diesem Sommer auf Schlepperbooten nach Europa. Rund 100.000 haben es auch schon geschafft, wurden häufig von NGO-Mitarbeitern aus dem Meer gerettet. Was an diesen Vorwürfen dran ist, dass NGOs mit Schleppern zusammenarbeiten, darüber sprechen wir jetzt gleich hier. Wir telefonieren nämlich mit einem Reporter, der an der libyschen Küste mit einem Warlord und seinem Gefolge unterwegs war. Einer, der Schlepperboote aufhält und die Leute wieder zurück zur Küste bringt. Was er so erlebt hat, das hört ihr gleich. Anke van der Weyer ist auch da heute Abend. Du hast eine Geschichte von Madonna mitgebracht.
Ja, es sollten sehr viele persönliche Dinge von ihr verkauft, versteigert werden. Mhm. Und da waren teilweise Sachen bei, da fragt man sich, ob die Leute, die das ersteigern, verrückt, Fans oder einfach nur eklig sind.
Und ich frage mich, warum Madonna nach gefühlt Jahren mal wieder in den Medien ist. Wahrscheinlich, weil sie es will.
Deutschlandfunk Nova.
Die EU-Flüchtlingskrise, die spielt sich dieses Jahr vor allem an zwei Orten ab. An den Küsten Libyens, wo viele starten, und Italien, wo sie ankommen. Der Zeitungsreporter Michael Obert von der SZ war mit einem Fotografen zusammen in Libyen in der Nähe von Tripolis unterwegs mit einem Warlord, Al-Bija, Anführer einer hochbewaffneten, selbsternannten Miliz, die mit aufgerüsteten Küstenkontrollbooten tausende Flüchtlinge aus den Booten der Schlepper holen und zurück in libysche Lager zwingen, im Auftrag der EU wohl. Diese Küstenwachenmilizen sind quasi die Türsteher zur EU. Und wir haben heute mit Michael Obert über seine Erlebnisse dort gesprochen, bei seiner Reportagereise. Ich habe ihn gefragt, warst du bei deiner Reise, als du mit diesem Warlord und seinem Gefolge unterwegs warst, auch gefährlichen Situationen ausgesetzt?
Ja, also das ist natürlich, Libyen ist ein Kriegsgebiet, Bürgerkriegsgebiet seit langer Zeit, 1700 bewaffnete Gruppierungen, die sich gegenseitig bekämpfen. Das Land ist total zersplittert von diesen Milizen, und eine kämpfende Fraktion ist eben dieser Warlord, der dort gegen benachbarte Clans und Stämme kämpft, und das eben auch auf dem Mittelmeer unter der Flagge der Küstenwache. Automatisch klar, dass es eine gefährliche Mission auch für mich, für uns gewesen ist. Ja, wir sind da rausgefahren und haben mit dem Warlord gemeinsam, also er wurde gerufen, afrikanische Flüchtlinge auf Schlauchboot in libyschen Küstengewässern auf dem Weg nach Europa in Seenot geraten. Wir sind dann mit ihm nachts rausgefahren, ihm und seinen Männern, um auf diesem Küstenwachenboot die Menschen zu finden und zu retten. Wir haben sie dann auch gefunden. Was wir nicht wissen konnten, ist, dass sie von einem sehr schwer bewaffneten Schlepperboot begleitet waren. Und die haben uns sofort angegriffen. Also sie sind sofort auf uns zugerast, haben uns mit schweren Maschinengewehren und Raketenwerfern beschossen. Viele Menschen sind gestorben. Der Fotograf und ich, wir haben überlebt, aber es war haarscharf.
Dieser Warlord, der ist da unterwegs, um Menschenschmugglern das Handwerk zu legen, sage ich jetzt einfach mal. Aber es gibt ja die Kritik gerade an ihm, dass er nur die Schlepper bekämpft, die ihn nicht bezahlen. Was sagst du dazu? Hast du davon was mitbekommen?
Ja, also es gibt diese Vorwürfe, wie schon gesagt, Libyen ist ein Bürgerkriegsland, niemand spielt da mit offenen Karten, alles ist total dubios, mit dubiosen Akteuren durchsetzt, von den Ministerien über das Militär, über die Polizei bis eben auch zur Küstenwache, wird alles von Milizen regiert, es gibt keinen funktionierenden Staatsapparat, und da ist eben dann auch dieser Warlord extrem undurchschaubar. Also er selbst sagt, ich bekämpfe die Schlepper aus den benachbarten Clans und Stämmen, damit sie von den Millionen, die sie mit dem Menschenschmuggel in Richtung Europa machen, nicht Waffen bezahlen, selbst Panzer bezahlen, mit dem sie dann wieder unsere Clans und unsere Stämme gewaltsam bekämpfen. Es gibt aber eben auch andere Quellen, die wir gefunden haben, die behaupten, er mische selbst mit in diesem Geschäft, indem er eben nur bestimmte Schlepperboote angreift, wohingegen er andere durchlässt. Also die ganze Geschichte läuft eben letztendlich hinaus auf die völlig unklare, dubiose Zusammensetzung und die dubiosen Motive, die hier verschiedene Player haben. Und es bekommt eben deshalb eine große politische Brisanz auch, weil die Europäische Union hat beschlossen, diese Küstenwache zu stärken, zu finanzieren, zu trainieren, auszurüsten, damit sie afrikanische Flüchtlinge und Migranten in den Schlauchbooten eben schon in den libyschen Küstengewässern abfängt, damit sie es nicht nach Europa schaffen und dann zurückbringen lässt in ein Lager im libyschen Bürgerkriegsgebiet.
Ein weiterer Aspekt, du hast ja gerade von Playern gesprochen, wenn wir jetzt einfach mal die NGOs noch als Player mit da reinnehmen, gab es irgendwie Kontakte zwischen diesen Milizen an der Küste und Schleppern und privaten Hilfsorganisationen?
Also es ist ja eine große Diskussion aktuell, ob die Rettungsschiffe von privaten NGOs, die im Mittelmeer außerhalb der 12-Meilen-Zone vor den libyschen Küstengewässern, ob die irgendwie direkt kollaborieren mit libyschen Schlepperbanden. Das wird auch von verschiedenen politischen Seiten behauptet, in den Raum gestellt. Also ich habe da auch nachrecherchiert vor Ort und ich konnte da überhaupt keine Verbindungen feststellen. Mir sind eine ganze Menge Sachen aufgefallen bei diesen Behauptungen. Also zum Beispiel wird behauptet, diese internationalen NGOs würden von ihren Schiffen Lichtsignale senden, damit die Schlepper an den Stränden wüssten, wann und wohin sie dann die Schlauchboote schicken müssen, damit die internationalen Retter sie dann aufpicken und nach Italien brächten. Also das ist aus meiner Erfahrung vor Ort kompletter Unsinn, weil 12 Meilen, das kann man sich ungefähr vorstellen, der schon mal auf dem Meer war, der hat auch vielleicht die Erdkrümmung wahrgenommen. Und wenn ein Schiff, was vielleicht 2 bis 3 Meter hoch aus dem Wasser ragt, 12 Meilen entfernt ein Lichtsignal absenden würde, würde das niemals am libyschen Strand ankommen, weil die Erdkrümmung das einfach verhindern würde, dass das dahin gelangt. Und so gibt es sehr, sehr viele Ungereimtheiten. Die Vorwürfe haben aus meiner Warte, liegen die irgendwo zwischen Unsinn oder sie haben einfach keinen Bestand und sind jetzt im Moment eher politisch motiviert, um so ein bisschen den schwarzen Peter ausgerechnet denen zuzuschieben, die versuchen, Tag und Nacht im Mittelmeer Leben zu retten.
Michael Obert war für das Magazin der Süddeutschen Zeitung mit einem libyschen Warlord unterwegs, der die Küste westlich von Tripolis kontrolliert und Schlepperboote auffällt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bei Versteigerungen, da kann man nicht nur Koffer oder auch Fahrräder günstig bekommen, sondern auch immer wieder absurde Dinge von Stars ersteigern. Wobei, ob das noch so günstig ist, Michael Jacksons Glitzerhandschuhe für umgerechnet 150.000 Euro zum Beispiel. Oder ein benutztes Kaugummi von Britney Spears gab es für 12.000 Euro. Und ein Kunstnagel von Lady Gaga war einem Fan über 11.000 Euro wert. Madonna hat jetzt in einem Eilverfahren eine Auktion gestoppt. Anke van der Weyer, was sollte da alles versteigert werden?
Das waren über 100, teilweise wirklich sehr persönliche Gegenstände. Eine Haarbürste zum Beispiel mit noch alten Haaren dran. Ja. Dann das Korsett, das Madonna auf dem Albumcover von Like a Virgin getragen hatte. Auch Unterwäsche, die von Madonna getragen sein soll. Auch ganz, ganz lecker. Und noch ein Brief von einem Ex-Freund, nämlich von dem Rapper Tupac. Der war 1996 im Alter von 25 Jahren erschossen worden. Und dieser Brief aus der Aktion, aus der Auktion natürlich, das war der Trennungsbrief, den Tupac an Madonna geschrieben hatte. Und dieser Brief hätte wirklich richtig, richtig viel Geld einbringen können, umgerechnet gut 300.000 Euro.
Warum hat Madonna diese Auktion gestoppt?
Weil sie ihre Privatsphäre aufrechterhalten will. Sie hat von der Auktion selbst erst auch selber nur aus der Presse erfahren und bei dem Brief von ihrem Ex-Freund von Tupac, da dachte sie, der wäre eigentlich noch in ihrem eigenen Besitz. Ne? Einige von den Gegenständen musste das Auktionshaus jetzt auch aus der Auktion entfernen. Unter anderem eben auch diesen Brief und die Haarbürste und so, diverse Klamotten, Schmuck und so ein paar andere Notizen, die gibt es aber noch. Und die Gegenstände überhaupt erst zur Versteigerung angeboten, hat eine ehemalige Beraterin und Freundin. Und die soll eben auch den Brief von Tupac geklaut haben. Und Madonna selbst sagt über die Versteigerung, Zitat, es ist ungeheuerlich und äußerst beleidigend, dass meine DNA der Öffentlichkeit zum Verkauf angeboten werden konnte. Und ihre ehemalige Beraterin nennt Madonnas Schritte, Zitat, unbegründet und wertlos. Und sie sagt auch, es geht Madonna nur darum, dem Ansehen vom Auktionshaus zu schaden.
Eine getragene Unterhose, eine alte Haarbürste, vor allem ein Brief von Madonnas Ex-Freund Tupac sollen versteigert werden. Die Sängerin hat jetzt per Eilverfahren erwirkt, dass einige sehr persönliche Gegenstände aus dieser Auktion entfernt werden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Glyphosat. Vielleicht wurde diese Woche bei euch auch ein ARD-Beitrag über den Unkrautvernichter in die Timeline gespült. Glyphosat auf Kosten des Menschen heißt dieser kurze Film aus der Sendung Titel, These, Temperamente. Ist kein Zufall, dass das vielleicht jetzt gerade aufpoppt bei euch. Die EU diskutiert nämlich gerade darüber, ob Glyphosat für weitere 10 Jahre auf europäische Äcker gesprüht werden darf oder nicht. Diese Zulassungsverlängerung hat die EU-Kommission vorgeschlagen gestern und heute hat sie die Details dazu in Brüssel einem Expertengremium vorgestellt. Jule Reimer aus unserer Redaktion hat die Diskussion mitverfolgt. Jule, nochmal, was ist denn alles so strittig an Glyphosat?
Also vielleicht erstmal vorweg, wo wird es eingesetzt? Es ist ein Totalherbizid, das heißt, das putzt das Feld vor der Ernte blitzblank, weil es jede Pflanze umbringt. Der Einsatz vor der Ernte erlaubt auch, dass man das Getreide vorher früher ernten kann, weil es dann schneller trocknet. Und der Bauernverband zum Beispiel sagt, wir brauchen das Zeug. Es gibt andere Pestizide, die sind viel problematischer und außerhalb Europas wird es eben auch noch mit gentechnisch verändertem Saatgut kombiniert. Bei den Schäden ist man sich einig, dass es tatsächlich zu schweren Augenverletzungen führen kann, dass eben Ackerwildkräuter umgebracht werden, dass auch das zum Insektensterben beiträgt, also für Tiere und Pflanzen in Gewässern auch nicht besonders gut ist. Strittig ist eben, dass einzelne Forschergruppen und Institute sagen, es ist wahrscheinlich krebserregend und es gibt auch Vorwürfe aus Lateinamerika, da allerdings wird das Zeug richtig flächendeckend gespritzt, dass es erbgutschädigend sein könnte.
Da haben wir nämlich auch die Bilder gesehen in diesem Beitrag der ARD. Wer saß denn jetzt in diesem Expertengremium zusammen und gab es da ein Ergebnis?
Es gab kein Ergebnis, zumindest keins, was im Augenblick schon sichtbar wäre. Das war ein Unterausschuss in der EU-Kommission. Das ist auch so ein bisschen delikat, dass ein Unterausschuss da offenbar über solche Dinge entscheiden kann, wo Fachleute aus den Mitgliedstaaten drinne sitzen. Denen hat also die EU-Kommission ihren Vorschlag 10 Jahre Verlängerung plus Auflagen heute vorgestellt. Die Auflagen sind relativ lasch, also minimieren in öffentlichen Parks, nicht in Wasserschutzgebieten einsetzen, bei der Vorernte sachgerecht einsetzen. Und man kann aber wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Fachleute nach deren Empfehlung oder nach deren Votum sich die EU-Kommission dann richten muss, Zulassung ja oder nein, dass die heute keine ordentliche Mehrheit gefunden haben.
Wer ist denn für und wer ist gegen die weitere Zulassung von Glyphosat in der EU?
Also die Vertreter von Frankreich sind klar dagegen. Frankreich, muss man sagen, ist ein Schwergewicht. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Schweden. Italien hat Bedenken. In den Niederlanden gibt es einen Parlamentsbeschluss für ein Verbot. Schwergewicht Deutschland, wichtig bei der Abstimmung, sieht im Augenblick eher nach einer Enthaltung aus. Denn die Bundeskanzlerin und der Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt sind dafür. Bundesumweltministerin Hendricks ist dagegen, eben mit dem Argument, schädigt Nahrungsnetze und biologische Vielfalt. Wenn es zu viele Enthaltungen gibt, dann, wie gesagt, liegt es im Ermessensspielraum der EU-Kommission. Das war im Frühjahr ganz praktisch für die EU-Kommission oder für die Mitgliedsländer auch. Man hat unangenehme Entscheidungen einfach nach Brüssel geschoben und hat gesagt, die waren es, wir waren es nicht. Aber die EU-Kommission sagt jetzt, diesmal machen wir das nicht mit. Also die Mitgliedstaaten müssen mal eine Position einnehmen.
Aber nochmal zurück zu dieser Krebsfrage, ob Glyphosat Krebs verursachen kann oder nicht. Wer vertritt da welche Meinung und warum sind die so voneinander abweichend?
Die Internationale Krebsagentur IARC, das ist ein Untergremium der Weltgesundheitsorganisation, die sagt wahrscheinlich krebserregend. Jetzt sagen die Kritiker aus der Europäischen Union, der Europäischen Lebensmittelbehörde und Chemikalienbehörde, naja, die IARC, die untersucht ja nur potenzielle Eigenschaften eines Wirkstoffes. Die guckt gar nicht auf die tatsächliche Aufnahmemenge und die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Schadens. Kritiker sagen wiederum dagegen, die Europäische Chemikalienagentur hat wichtige Studien, die auf krebserregend stärker hindeuten, ignoriert. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die Gesundheitsbehörde von Kalifornien hat im Juli jetzt gerade Glyphosat auf eine schwarze Liste für krebserregende Stoffe gesetzt. Das wird damit nicht verboten, aber es muss möglicherweise einen Warnhinweis tragen.
Aber nochmal deine Einschätzung, also wenn Frankreich dagegen ist, andere große Länder in der EU auch, glaubst du denn, dass es zu einer weiteren 10-Jahres-Verlängerung kommen wird? Was ist deine Einschätzung?
Die Bundesumweltministerin Henriks, bei der sieht das wohl so aus, dass sie nachgeben wird, wenn Auflagen zum Artenschutz hinzukommen. Vielleicht gibt es ja auch eine Erweiterung der Vorsichtsmaßnahmen, Verbot des Einsatzes in Privathaushalten. In Frankreich ist das zum Beispiel schon verboten. Es wird natürlich auch von der Bundestagswahl aus abhängig sein. Also die nächste Ausschusssitzung ist eigentlich so für den Herbst geplant. Wir wählen im September, dann braucht die Regierung noch bis so Oktober, November, bis sie aufgestellt ist. Klar ist, die Stimme von Deutschland wird ganz entscheidend sein, ob es eine Zulassung geben wird oder nicht.
Deutschlandfunk Nova, Kollegin Jule Reimer über die weitere Zulassung des Unkrautvernichters oder des Totalvernichters Glyphosat in der EU. In den kommenden Monaten steht das an.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sex in der Öffentlichkeit, das klingt in der Theorie wahnsinnig wild und verwegen, ist in der Praxis im besten Fall unbequem, im schlimmsten Fall wird man dabei auch noch erwischt und im allerschlimmsten Fall von der Polizei. Und dann kostet es auch noch richtig viel Geld. Ein Pärchen hat jetzt 2.600 Euro dafür zahlen müssen. An der Geschichte gibt es aber noch mehr Kuriositäten. Anke, erzähl uns mehr.
Dieses Pärchen, das hatte Sex auf einem Alsterdampfer, aber jetzt nicht auf irgendeinem Alsterdampfer, sondern auf der Alstersonne. Mhm. Und die Alstersonne, die hat obendrauf so eine Glaskuppel. Ja? Man kann da also sehr, sehr gut rausgucken. Man kann da aber auch sehr, sehr gut reingucken, weil man alle Menschen von oben bis unten sieht, die damit rumfahren. Und dieses Pärchen ist letzten Juli mit der Alstersonne gefahren. Die hatten ordentlich einen im Tee. Und nicht mal die Anwesenheit von anderen Leuten noch der Kapitän konnten die beiden vom Sex abhalten. Als der Schiffsführer den Akt dann beenden wollte, hat die Frau dem Schiffsführer auch noch eine runtergehauen. Und jetzt wurden die beiden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu einer Geldstrafe verurteilt. Und obwohl diese Frau bei dieser ganzen Aktion nicht nur Sex hatte, sondern wie gesagt auch noch handgreiflich geworden ist, muss sie jetzt weniger zahlen als der Typ.
Oh, wie viel weniger?
Der Mann, der soll 2.100 Euro zahlen. Und das Verfahren gegen diese Frau, das wurde gegen eine Geldbuße von nur 500 Euro eingestellt. Die Richterin hat das damit begründet, dass die Frau inzwischen Mutter geworden ist. Und laut der Richterin hat diese Frau einen, Zitat, ganz vernünftigen Eindruck gemacht. Und noch ein kleiner Funfact: dieses Kind ist 9 Monate nach dem Schiffssex auf die Welt gekommen.
2.600 Euro hat ein Pärchen in Hamburg insgesamt aufgebrummt bekommen, weil es Sex in der Öffentlichkeit hatte in einem Alsterdampfer. Der Mann zahlt mehr als die Frau, weil die mittlerweile Mutter ist und einen vernünftigen Eindruck macht, wie der Richter gesagt hat. Ob das Kind bei diesem öffentlichen Sexakt gezeugt wurde, das ist allerdings nicht klar.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.
Das hat heute Außenminister Sigmar Gabriel gesagt und betont, dass das alles mit der Kanzlerin abgesprochen sei. Nach der Festnahme des Menschenrechtlers Peter Steutner nimmt die deutsche Regierung eine neue Position in der Türkei-Politik an. Darüber spreche ich jetzt mit Theo Gers aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin. Theo, ist es jetzt soweit? Ist das jetzt die Kehrtwende in der Türkei-Politik?
Ja, es ist eine Kehrtwende. Es ist einfach so, dass die Zeit des Protestierens und der Verbalnoten, um es mal diplomatisch auszudrücken, offenkundig zu Ende geht. Die Bundesregierung verschärft den Ton gegenüber Ankara. Sie wählt eine andere Gangart. Sie geht sozusagen vom Schritttempo auf den Trab und ergreift auch einige Maßnahmen. Hervorzuheben ist sicherlich das Thema Reisewarnung. Es ist noch keine richtige Reisewarnung, die hier hier ausgesprochen wird. Die hätte auch größere Folgen für die Betroffenen. Man könnte dann zum Beispiel eine gebuchte Urlaubsreise in die Türkei kostenfrei stornieren. Es ist eine Verschärfung eines Reisehinweises, aber im Grunde läuft es auf dasselbe hinaus. Wer heutzutage in die Türkei fährt, egal ob privat oder beruflich, geschäftlich, der soll vorsichtig sein. Und das ist schon ein massiver Eingriff in den Reiseverkehr, denn jetzt werden sich viele Leute, die bislang gedacht haben, das betrifft mich alles nicht, die werden sich jetzt gut überlegen müssen, ob auch sie in die Türkei fahren können.
Und das würde ja dann weitere Einbußen im Tourismus bedeuten für die Türkei. Aber Sigmar Gabriel hat auch angekündigt, dass jetzt die, Achtung, staatliche Absicherung von Türkei-Geschäften der deutschen Wirtschaft geprüft werde. Außerdem solle mit den EU-Partnern besprochen werden, ob die Hilfszahlungen für die Türkei noch nötig sind. Das sind die Zahlungen rund um einen EU-Beitritt, glaube ich. Also zieht der Außenminister die finanziellen Stellschrauben etwas enger. Sind das denn tatsächlich Druckmittel?
Also er zieht die Stellschrauben enger, das kann man in der Tat so sehen. Auf der anderen Seite, die Druckmittel sind begrenzt. Wenn wir uns das eine Thema anschauen, die sogenannten Investitionsgarantien, die der Bund gibt für Unternehmen, die in einem ausländischen Staat, egal ob es die Türkei ist oder ein anderes Land, investieren wollen, die sind mit Blick auf die Türkei, wenn man da die aktuellen Zahlen nimmt, doch eher bescheiden. Also das Bundeswirtschaftsministerium hat heute Zahlen veröffentlicht. Danach hat es im ersten Halbjahr 2017 gerade mal 2 Investitionsgarantien über ein Volumen von 130 Millionen Euro gegeben, wo der Bund in die Haftung eingetreten ist. Das heißt, wo der deutsche Steuerzahler zahlen müsste, wenn zum Beispiel der türkische Investitionspartner seine Rechnungen nicht zahlen würde oder wenn zum Beispiel ein deutscher Investor, der Geld in der Türkei investiert hat, dort enteignet würde und nicht mehr mit diesem Investitionsobjekt arbeiten könnte. Das sind doch eher geringe Zahlen, das wird die Türkei kaum jucken.
Und die EU-Hilfszahlung?
Ja, auch da macht Sigmar Gabriel so ein bisschen die Rechnung ohne den Wirt. Denn die Bundesregierung kann im Moment nur eines tun. Sie kann in Brüssel bei den anderen EU-Partnern dafür werben, dass diese sogenannten Vorbeitrittshilfen möglicherweise auf Eis gelegt werden. Im Moment ist es so, die Beschlusslage sieht vor, dass die Türkei bis 2020 mit gut 4,5 Milliarden Euro an Vorbereitungshilfen auf einen EU-Beitritt rechnen kann. Die sind fest eingestellt im EU-Haushalt und in der Finanzplanung. Und diese kann natürlich nicht allein von der Bundesregierung in Berlin geändert werden. Da haben die anderen EU-Partner schon ein Wörtchen mitzureden. Und deshalb wird man darüber in Brüssel erst einmal diskutieren müssen. Das heißt, das ist noch längst nicht in trockenen Tüchern.
Wie hat die Türkei oder hat sie überhaupt auf Gabriels Rede reagiert?
Also sie hat reagiert, eigentlich erwartungsgemäß in der Form, dass man aus Ankara zu hören bekam, Berlin spiele hier doch ein bisschen mit dem Feuer, um es mal in meinen Worten zu sagen, und dass die Maßnahmen alle politisch nicht ganz durchdacht seien. Ich glaube, da ist jetzt in der Türkei aber immer noch ein, ich hätte fast gesagt, reflexartiges Verhalten zu beobachten. Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass mäßigende Antworten und Reaktionen aus Berlin auf bestimmte Dinge, die aus Ankara kamen. Also ich denke jetzt mal an diese unsäglichen Nazi-Vergleiche vor einigen Monaten, dass die eigentlich nie gefruchtet haben. Und das hat Sigmar Gabriel heute in seinem Auftritt vor der Presse hier in Berlin auch deutlich gemacht. Die Bundesregierung, so Gabriel, habe sich immer zurückgehalten, habe versucht, kein Öl ins Feuer zu gießen. Und das Ergebnis sei jedes Mal gewesen, dass dann von Seiten der Türkei der Konflikt wieder angeheizt wurde durch neue problematische Äußerungen. Und genau diese Spirale, die will man jetzt in Berlin endlich durchbrechen und sich einfach nicht mehr alles bieten lassen.
In Deutschlandfunk Nova, Hauptstadtstudio in Berlin, Theo Gers über eine Kehrtwende in der Türkei-Politik. Verschärfte Reisewarnung plus finanzielle Kürzungen, die unser Außenminister angekündigt hat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die Exhumierung Salvador Dalís, des spanischen Malers und Bildhauers. Eine 61-jährige Frau aus Katalonien hat für Aufregung gesorgt. Sie hat behauptet, die Tochter von Salvador Dalí zu sein. Die Frau hat sich durch verschiedene Gerichtsinstanzen geklagt. Jetzt mit Erfolg, weil kein brauchbares DNA-Material mehr von Dalí existiert, müssen die Rechtsmediziner tatsächlich jetzt an seine Leiche ran. Um die Geschichte zu klären, wird Dalí heute exhumiert, 28 Jahre nach seinem Tod. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich den Fall angesehen.
Maria Pilar Abel ist in Spanien keine Unbekannte. Vor ein paar Jahren hatte sie eine Fernsehshow im katalanischen Regionalfernsehen, und zwar als Wahrsagerin. Das heißt, eigentlich müsste sie bereits wissen, was die Gerichtsmediziner bei der Exhumierung von Salvador Dalí herausfinden. Sie selber zumindest behauptet, der Mann war mein Vater, hat es aber nie zugegeben.
Es tut weh. Ich weiß, dass er und ich das gleiche Blut haben. Da sind Verbindungen, da ist irgendetwas zwischen uns. Ich kann es nicht leugnen.
Ihre Mutter habe ihr davon erzählt, sagt Pilar. Die war in den 1950ern als Haushaltshilfe bei Freunden von Dalí angestellt, behauptete, sie habe eine heimliche Liebesaffäre mit ihm gehabt und daraus sei ihr uneheliches Kind hervorgegangen, nämlich Maria Pilar. Die wusste zwar die ganze Zeit, dass der Mann mit dem komischen Schnauzer ihr Vater sei, hatte aber bis 2007 darüber geschwiegen. Seit 10 Jahren aber kämpft sie jetzt für die Anerkennung der Vaterschaft, auch vor Gericht. Und das hat vor 3 Wochen angeordnet, den Künstler aus der Gruft zu holen. Was Pilar überrascht hat. Sie war
erst einmal erstaunt, aber natürlich sehr glücklich, denn ich kämpfe ja schon so lange und ich denke, ich habe das Recht, endlich die Wahrheit zu erfahren.
Fälle wie dieser kommen zwar immer wieder vor, aber selbst für einen Rechtsmediziner ist eine Exhumierung etwas Besonderes. Carsten Babian von der Uni Leipzig hat aber schon mal eine miterlebt.
Ich war tatsächlich einmal dabei, ja.
In seinem Fall ging es ebenfalls um einen Vaterschaftsprozess und das Gericht hatte ihm den Auftrag gegeben, von einem Mann DNA-Proben zu holen.
Naja, man klettert mit einer Leiter hinunter auf die Grabsohle, schaut, was da noch vorhanden ist und nimmt an verschiedenen Stellen Proben. Kleine Knochenstücke, wenn noch Weichgewebe da ist, nimmt man das mit, ein paar Haare, Zehennägel, Fußnägel, sofern vorhanden, kann man auch mitnehmen.
Ob so eine Exhumierung jetzt brauchbares Material liefert, soll heißen, ob die Vaterschaft danach eindeutig geklärt werden kann, das hängt natürlich in erster Linie davon ab, wie gut die Leiche erhalten ist. Das hat erstaunlicherweise aber wenig damit zu tun, wann sie bestattet wurde.
Sie wissen vielleicht, wir haben hier in Leipzig das Institut für evolutionäre Anthropologie. Da werden jahrtausendalte Knochenproben untersucht und es wird DNA extrahiert und rekonstruiert. Das funktioniert. Verstorbene, die auf einem Friedhof vor 10 oder 20 Jahren hier beigesetzt worden sind, können schon so weit zersetzt sein, dass man keine DNA mehr findet.
Wichtiger als der Todeszeitpunkt ist also die Art des Grabes. Besonders exhumierungsfreundlich sind da zum Beispiel trockene Sandböden, in denen die Leichen schnell ihre Feuchtigkeit verlieren und mumifizieren. Oder aber das genaue Gegenteil, wenn Verstorbene mehr oder weniger im Grundwasser liegen. Unter Luftabschluss. Dann entwickeln sie sich schnell zu einer Fettwachsleiche, die ebenfalls gut konserviert ist. Bei Salvador Dalí liegt der Fall allerdings nochmal anders. Der Künstler wurde nämlich 1989 in Figueres in einer Gruft bestattet und hatte dort überhaupt keinen Kontakt mit dem Erdboden. Und er wurde vorher einbalsamiert. Der Künstler hatte nämlich testamentarisch festgelegt, dass sein Leichnam mindestens 300 Jahre überdauern müsse.
Also die Wahrscheinlichkeit, bei der Exhumierung von Salvador Dalí noch DNA-haltiges Material zu finden, ist aus meiner Sicht sehr gut.
Die Proben gehen dann ins Labor und werden dort mit einer DNA-Probe von Pilar Abel verglichen. Und dann lässt sich auch eindeutig sagen, ob sie vom spanischen Staat ein paar Millionen Euro bekommt. Wenn sie nämlich tatsächlich Dalís Tochter ist, dann hat sie auch einen Anspruch auf einen Teil seines Erbes. Und das wird immerhin auf ca. 300 Millionen Euro geschätzt. Dalí hatte alles dem Staat und der Dalí-Stiftung vermacht. Darum geht es Pilar Abel aber nicht, sagt sie.
Nein, 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 ich will nur Klarheit über meine Identität. Dann sehen wir weiter. Ich möchte wissen, wer ich bin. Nur darum geht es.
Die Exhumierung Dalís ist für heute Abend, also für gleich 20 Uhr angesetzt. Sie soll etwa 11 Stunden dauern. Also Grab öffnen, Proben entnehmen, Grab wieder schließen. Und Dalí hätte das ganze große Theater ganz toll gefunden, sagt ein Biograf von Salvador Dalí, Ian Gibson.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Despacito. Es ist der Sommerhit. Und er ist schrecklich, weil er im Hirn kleben bleibt. Despacito.
Sogar der offizielle Sommerhit.
Ist er, 2017. Von der, ja. Ermittelt von?
Der GfK.
Tatsächlich.
Die machen auch unsere Charts, ermitteln die auch und die ermitteln auch, was der offizielle Sommerhit ist.
Die gute Gesellschaft für Konsumforschung. Mhm. Despacito, also der offizielle Sommerhit 2017, er bricht sämtliche Streaming-Rekorde. Luis Fonsi und Daddy Yankee. Die einen lieben den Song, ich finde ihn unfassbar nervig. Und in Malaysia wurde Despacito jetzt tatsächlich verboten. Darf nicht mehr gespielt werden. Anke, Geschmackspolizei oder wie?
Das jetzt gerade nicht, aber es geht um die Lyrics von Despacito. Die sind nämlich unislamisch und das geht im islamisch geprägten Malaysia nicht klar. Die wenigsten verstehen natürlich, was da bei Despacito gesungen wird und singen teilweise irgendwelche Fantasiequatsch, ne? Was man halt so hört. Es gibt in diesem Song, wenn man aber mal guckt, so ein paar ziemlich direkte sexuelle Anspielung, ne, auf Despacito, da wird geknutscht, sich ausgezogen und gefummelt, also jetzt so textlich. Und genau deswegen hat die malaysische Regierung dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt untersagt, den Song zu spielen. Und auch aus Streamingdiensten ist Despacito raus. Der Kommunikations- und Multimedia-Minister, der hat es damit begründet, dass es wegen dieses Textes von Despacito einige Beschwerden gegeben hat. Und dieser Minister, der hofft, dass jetzt eben auch noch die privaten Rundfunkanstalten nachziehen. Malaysia hat ziemlich strikte Zensurgesetze. Es wurden schon öfter Songs und Filme wegen der Texte verboten oder zensiert.
Wahrscheinlich dieser Minister war auch einfach total genervt von dem Song und hat sich was ausgedacht, dass er das abschaffen kann aus dem Radio und hat einfach mal gesagt, Despacito darf nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen. Okay, das wäre jetzt meine Interpretation des Ganzen gewesen, aber wahrscheinlich war es so, wie du erzählt hast.
Es ist ja schon sehr islamisch da, also ja. wenn es gemacht ist, dann ist es gut gemacht, sagen wir es mal so.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Stellt euch mal vor, ihr lebt in einer Welt, in der ihr eingesperrt werden könnt, weil ihr in der Zukunft ein Verbrechen begehen könntet oder wahrscheinlich begehen werdet. Das klingt nach einem durchschnittlichen Science-Fiction-Film mit Tom Cruise, Minority Report. Ne? Tatsächlich verhaftet er da Menschen, die in der Zukunft jemanden umbringen werden. Es ist aber auch ein wenig Realität mittlerweile in Bayern. Der Landtag in München hat für das Antiterrorpaket gestimmt und damit für die Präventivhaft für Gefährder. Das ist sowas wie eine Unendlichkeitshaft. Damit können jetzt Verdächtige eigentlich unendlich lange in Haft gehalten werden, ohne Anklage. Wir fragen nach bei Udo Vetter, Rechtsanwalt aus Düsseldorf. Herr Vetter, ist das wirklich so, dass jeder jetzt in Bayern auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden könnte?
Also es wäre ja vielleicht noch hinzunehmen, wenn es nur für die Bayern gilt. Es gilt natürlich für jeden Bürger, ob Ausländer oder Deutscher, Bayer oder Nicht-Bayer. Es ist in der Tat richtig, dass dieses Gesetz ein ganz großer Schritt in Richtung einer Präventivhaft ist oder wie Sie es genannt haben, Unendlichkeitshaft. Es bedarf künftig überhaupt keiner Straftaten mehr und es bedarf künftig auch gar nicht mehr konkreter Gefahren, dass jemand eine Straftat begeht, sondern es reicht künftig bei den Bayern die bloße Vermutung. Und das Schlimme daran ist, es gilt im Prinzip die Haft ohne zeitliches Limit.
In den USA gibt es ja diesen Patriot Act nach den Anschlägen des 11. September. Das war auch ein Antiterrorpaket. Da gibt es ein ähnliches Gesetz, das Festhalten von Menschen ohne Anklage. Die werden dann in Guantanamo oft untergebracht. Ist das jetzt ähnlich hier bei uns?
Ja, ich muss leider so sagen, das ist Jacke wie Hose. Ja, es geht hier darum, dass Leute, die keiner Straftat verdächtig sind, bei denen man eben nicht sagen kann, dass sie einen Terroranschlag konkret geplant haben, was ja schon eine Straftat ist, dass es also künftig dafür ausreicht, dass sozusagen gesagt wird, oh, deine Nase gefällt uns nicht oder wir vermuten oder wir haben Geheimdienstinformationen, dass du möglicherweise, also alles im absolut vagen Bereich dazu führen kann, dass eben zunächst 3 Monate Gewahrsam verhängt werden können und wenn ein Richter dann diese drohende Gefahr, ein Rechtsbegriff, den wir bislang gar nicht kannten, noch weiter bejaht, dass diese Haft unendlich jeweils um 3 Monate verlängert werden kann. Und wenn wir wissen, wie lange die Leute in Guantanamo gesessen haben, müssen wir uns darauf einstellen, dass das früher das später vielleicht bei uns in Bayern auch so passieren wird.
Aber geht das denn wirklich? Verstößt Bayern damit nicht gegen Menschenrechte, gegen unser Grundgesetz?
Bayern verstößt damit, wie ich finde, offensichtlich nicht nur gegen unser Grundgesetz, sondern auch gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Die Europäische Menschenrechtskonvention begründet ja einen Anspruch des Bürgers auf Freiheit. Und dieser Freiheitsanspruch darf nur dann beeinträchtigt werden, so heißt es dort, wenn ein begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, jemanden an der Begehung einer Straftat zu hindern. Aber das ist jetzt eine völlig neue Dimension, denn die Europäische Menschenrechtskonvention fordert eben den begründeten Anlass. Die Bayern geben sich allerdings mit der drohenden Gefahr zufrieden. Und das ist ein Rückschritt deswegen, weil die drohende Gefahr einfach überhaupt nicht greifbar ist.
Aber wie haltbar ist denn dann dieses bayerische Gesetz, deren Alleingang?
Ich denke, alle vernünftigen Juristen außerhalb Bayerns sind sich mehr oder weniger einig, dass hier eine zulässige Grenze eindeutig überschritten und damit halt auch das Grundgesetz ausgehöhlt wird. Man muss ganz klar sehen, es gilt halt eben der Grundsatz, keine Freiheitsentziehung ohne Strafe. Und gegen diesen Freiheitsgrundsatz wird verstoßen. Und deswegen muss man leider sagen, die ganze Sache wird hoffentlich schon in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht berichtigt. Aber spätestens wird sie dann auf Stirnrunzeln stoßen und auch auf, ich meine, ein vernichtendes Urteil, wenn die ersten derartigen Fälle eben am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angekommen sind.
Und dafür müssten erste Fälle erstmal vorliegen. Also warten wir jetzt erstmal ab, ob überhaupt dieses Gesetz umgesetzt wird und ob es dann solche Fälle gibt, die dann verhandelt werden, die dann wahrscheinlich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, keine Chance haben.
Ich denke, dass das Gesetz, das die Bayern da gemacht haben, mit Pauken und Trompeten durchfällt. Wir haben heute den 20. Juli, das ist ein geschichtlich wichtiges Datum in der Geschichte unserer Republik. Und die Leute, die damals am 20. Juli gegen das Hitlerregime aufgestanden sind, die haben indirekt auch gegen ein Rechtsinstitut gekämpft, das sich damals Schutzhaft nannte. Und wenn Sie in der Wikipedia nachlesen, was Schutzhaft damals gewesen ist, dann wird es schwierig, ich betone, es wird schwierig, es gibt noch graduelle Unterschiede, aber dieses Gesetz aus Bayern kann man auch als eine Unterform, eine Abart, will ich es mal nennen, der Schutzhaft bezeichnen. Und das Problem ist, Länder wie die Türkei, der Iran werden möglicherweise neidisch auf Bayern schauen, denn nicht mal in Russland zum Beispiel gibt es ein derartiges scharfes Unterbindungsgesetz.
Rechtsanwalt Udo Vetter über das bayerische Antiterrorpaket, bei dem quasi eine Unendlichkeitshaft möglich ist.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Jetzt im Sommer mal ein leckeres Eis essen. Gute Idee, aber manche sagen, nee, für mich bitte nicht, ich will gerade abnehmen. Tatsächlich kann in Eis ziemlich viel Fett drin sein. Und einige Eisfans sagen, je mehr Fett, desto besser schmeckt's. Wissenschaftler der Penn State University in den USA wollten rausfinden, ob das so stimmt. Sie haben mit knapp 300 regelmäßigen Eisessern Blindverkostungen gemacht. Das Vanilleeis, das die Studienteilnehmer bekamen, hatte unterschiedliche Fettgehalte. Und dabei kam heraus, wenn der Fettgehalt nur leicht verändert war, also zum Beispiel 6% Fettgehalt im Vergleich zu 8%, dann konnten das die Eisesser nicht auseinanderhalten. Wenn der Fettgehalt weiter stieg, waren auch größere Unterschiede nicht mehr wahrnehmbar. Abgesehen davon fanden die Teilnehmer das Eis insgesamt immer ganz gut, egal wie viel Fett drin war. Mehr Fett im Eis bedeutet den Forschern zufolge also nicht gleich mehr Geschmack. Ein Navi kann euch dahin bringen, wo ihr hinwollt. Aber das Navi weiß nicht, ob es da auch wirklich schön ist. Computer können mit dem Begriff Schönheit nicht so viel anfangen. Aber sie können es lernen. Dabei haben Forscher aus Warwick und London geholfen. Sie haben eine Software mit über 200.000 Landschaftsfotos gefüttert. Die Fotos hatten alle viele Schlagworte und waren von einer Online-Community auch bewertet worden als schön oder nicht so schön. Zu sehen waren zum Beispiel Wälder, Schnellstraßen, Burgen, große Parkplätze oder Krankenhäuser. Die Software konnte schließlich auch bei neuen Bildern erkennen, ob eine Landschaft von Menschen als schön oder hässlich empfunden wird. Gut bewertet wurden dabei nicht nur Naturlandschaften, sondern zum Beispiel auch Burgen oder Viadukte. Nicht gut weg kamen Industrieanlagen, Baustellen oder Tankstellen. Vor über 10.000 Jahren war die Sahara eine grüne Savanne mit zahlreichen Flüssen. Heute ist sie eine der größten Wüsten der Erde. Wie und vor allem wann genau es dazu kam, darüber wird gestritten. Die einen sagen, es gab einen abrupten Dürreeinbruch und alles ging ganz schnell. Die anderen glauben, dass die Entwicklung länger gedauert hat. Neue Erkenntnisse eines internationalen Forscherteams zeigen, beide Lager haben ein bisschen recht. Die Wissenschaftler haben einen gut 19 Meter langen Sedimentbohrkern aus dem Sidi Ali See in Marokko untersucht. Anhand der Schichten konnten sie rekonstruieren, wann in den letzten 12.000 Jahren besonders viel Staub aus der Sahara eingeweht wurde. Daraus schließen sie, wann es trocken und wann es feucht war. Dabei stellte sich heraus, dass das Klima vor 10.000 bis 5.000 Jahren immer mal wieder zwischen feucht und staubig trocken schwankte. Erst vor 4.700 Jahren wurde es endgültig trocken. Was genau diese Klimawechsel verursacht hat, ist noch unklar. Aber zumindest erklärt es, warum die bisherigen Daten aus dieser Zeit so widersprüchlich waren.
Deutschlandfunk Nova.
Comic-Fans, die wissen eh, was los ist momentan in San Diego. Allen anderen verraten wir es jetzt auch. In San Diego startet heute die Comic-Con, eine der größten Comic-Messen, die es gibt. Das ist das Original. 1970 gab es die erste Ausgabe der Comic-Con mit 300 Besuchern damals. Heute sind es ein paar mehr, nämlich 130.000 Besucher, die auf der Comic-Con dieses Jahr erwartet werden. Anke van der Weyer, was versprechen die sich von ihrem Besuch da?
Ja, so eine Mischung aus dem neuesten heißen Scheiß in Sachen Comic, Serien, Games und Filme. Natürlich auch Freebies, ne? Also so irgendwelche Souvenirs, die man da so zugesteckt bekommt, wenn man da hingeht. Und vor allen Dingen auch Austausch mit anderen, die eben die gleiche Leidenschaft feiern wie man selbst. Ne? Es gibt zwar zum Beispiel eine Comicmesse in Japan, die Comic-Con, die hat mehr Besucher, aber da geht es so viel mehr ums Verkaufen. Und das ist bei der Comic-Con so ein bisschen anders. Da stehen wirklich noch mehr die Fans und eben der Austausch zwischen denen im Vordergrund. Und dazu gehört auch, dass viele Fans zum Teil da sehr aufwendig und ziemlich perfekt kostümiert hinkommen und sich als ihre Comic-Helden verkleiden.
Ich würde ja als Batman gehen, aber welche Kostüme stehen momentan hoch im Kurs? Batman wahrscheinlich nicht, ne?
Dieses Jahr sehr viele Wonder Woman, die da erwartet werden. Auch quasi immer angesagt ist natürlich Game of Thrones. Ja. Vor allen Dingen mit Blick darauf, dass gerade die 7. Staffel gestartet ist. Ja, und auf gar keinen Fall fehlen dürfen die Zombies aus The Walking Dead. Ja, gerade wurde auch angekündigt, dass am 22. Oktober die 8. Staffel The Walking Dead startet und die erste Folge von dieser 8. Staffel, das ist dann auch gleichzeitig die 100. Folge von The Walking Dead und der Cast von The Walking Dead, der wird am Wochenende auch bei der Comic-Con heiß erwartet. Jetzt ist die Comic-Con natürlich längst keine reine Comic-Buch-Messe mehr wie früher, sondern es hat sich wirklich über die Jahre immer weiter für Themen wie Horror, Science-Fiction oder Fantasy aus anderen Medien wie eben Serien und Filmen geöffnet und deswegen läuft da mittlerweile wirklich halb Hollywood auf.
Wer wird alles da sein?
Will Smith, der ist am Start, der wird seinen Film Bright vorstellen.
Ich nehme an, dass das nicht gut ausgehen wird.
Will Smith, der spielt in Bright einen Polizisten, der zusammen mit einem Ork die Welt retten muss. Das kann man sich bald auf Netflix reinziehen und außerdem wird noch die Marvel-Serie Inhumans vorgestellt.
Wollen wir unserem König folgen und schweigen? So wie er.
Wir müssen zur Erde, sofort. Wir verstecken uns hier schon viel zu lange. Brechen wir auf in unsere rechtmäßige Heimat. Die Erde ist ein herrlicher Planet, auf dem unser Volk leben und wachsen kann.
Inhumans startet in den USA am 1. September, soll dann später auch noch bei uns laufen und diese Serie basiert auf einer Comicreihe von Marvel und handelt von ein paar Supermenschen, die aus dem Exil wieder zur Erde zurückkehren wollen und im Mittelpunkt steht da dann auch noch der Konflikt von zwei Brüdern, also so ein bisschen ja, eine Mischung aus Fantasy und Familiendrama.
Jetzt wird die Rolle von Hollywood bei der Comic-Con immer größer. Wie viel ist noch übrig vom eigentlichen Originalding?
Also von der ganz ursprünglichen Comicbuchmesse ist kaum noch was übrig. Manche ältere Fans, die bei der Comic-Con schon lange dabei sind, die kritisieren auch genau eben das, dass die Comicbuchverlage von Hollywood verdrängt werden. Die sagen, das hat gar nichts mehr mit früher zu tun. Mile High Comics, das ist ein großer Comicbuchvertrieb in den USA, der hat in diesem Jahr auch gesagt, wir gehen da nicht mehr hin deswegen, ne? Aber durch den Hype bekommt die Comic-Con natürlich auch richtig viele neue Fans. Manche, die reisen dafür sogar extra aus Deutschland an, weil die Comic-Con in San Diego, die ist halt die Comic-Con, ja, die Mutter aller Comic-Cons. Es gibt mittlerweile auch zum Beispiel eine in Deutschland, aber es ist halt nicht das Original.
Hat man von der Ausgabe in San Diego auch was, wenn man hier ist?
Also neben Gossip und Gerüchten, die wir uns von hier aus reinziehen können, über neue Filme, über Serien, da kann man sich ein paar von den Panels und Interviews, die auf der Comic-Con laufen, auch im Livestream angucken. Comic-Con.twitter.com. Da sind jetzt nicht die allergrößten Dinger bei, ne, wo so der super exklusive Stuff verraten wird, aber ist auf jeden Fall ganz nett.
Heute startet in San Diego die Comic-Con. das Ding für Comic-Fans. 130.000 Besucher werden erwartet. Die Comic-Con ist mittlerweile auch ein Pflichttermin für halb Hollywood. Deswegen werden auch viele Schauspieler erwartet, zum Beispiel aus The Walking Dead oder Game of Thrones.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Straßenkämpfe, brennende Autos, Tränengas, einfachste Alltagsdinge, die es nicht mehr zu kaufen gibt im Laden. Das sind so die Schlagworte, die derzeit immer wieder fallen, wenn es um Venezuela geht. Das Land, das steckt weiter in einer tiefen Krise. Die Opposition macht dafür Präsident Maduro verantwortlich. Und heute nehmen die Proteste eine neue Form an, denn die Gegner der Regierung haben zu einem 24-Stunden andauernden Generalstreik aufgerufen, protestieren damit gegen die geplante Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung. Die Opposition wirft nämlich Maduro vor, dieses Gremium ausschließlich mit seinen Leuten besetzen zu wollen, um so ja, sowas wie eine diktatorische Vorherrschaft in der Verfassung durchdrücken zu können. Wir haben heute Nachmittag mit Carlos gesprochen. Carlos ist nicht sein richtiger Name. Er lebt in Venezuela, in der 300.000 Einwohnerstadt Mérida im Westen des Landes. Und als ich heute mit ihm gesprochen habe, da war es noch recht ruhig. Da war der Generalstreik vor 2 Stunden gerade erst losgegangen. The strike started 2 hours ago. What happened since?
Well, I checked the social media and I saw many street empties and in the capital, you know, Caracas, the policemen are taking guard in the corners of the main streets. And according to social media, there are another cities in the country that currently has problems between opposite persons and policemen. They are fighting right now with gas, you know. And the weather, I mean, the environment condition is raining over the whole country. So probably the policemen and the opposite persons shall wait under the roof.
Also die Straßen waren heute Morgen bei euch noch leer. Die Polizei hat sich an den Ecken der Straßen aufgestellt und es gab erste Auseinandersetzungen, was er so auf Social Media gesehen hat. There were riots. You saw them on social media?
Yes. I check out this morning very early in Facebook and Twitter. The main journalist in Venezuela made a post about the situation in the main cities in Venezuela. So you can watch the pictures, the photo. So currently in Mérida, my state, it's very quiet. But I don't know if this strike is going to be strong in all over the country. I don't know, I'm not sure about this.
Einige Journalisten haben sich an wichtigen Orten in Venezuela postiert und haben berichtet über Social Media. Bei ihm in der Stadt, in Mérida, ist es noch ruhig. Also da, wo du bist, in Mérida, da siehst du auch leere Straßen. You don't see any people going on the streets in Mérida because of the rain, obviously.
Yes, because of the rain and because it's very early. So I mean, it's 8 o'clock in the morning, so probably people is start to go into their works.
Das war also noch früh am Morgen. Dazu hat es viel geregnet. Es war noch nicht viel los. Als wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben, Carlos, da hast du uns erzählt, dass du nach Kolumbien fahren musst, um Milch und Windeln zu kaufen ins Nachbarland. Ist das immer noch so? The last time we spoke, you told us that you have to go to Colombia to get milk or diapers for the baby. Is that still so or has it changed?
No, actually, I'm still doing that. I was 6 times in Colombia to buy diapers and some food, you know, like sugar and corn and bread. Even the bread for my breakfast, you know, it's unbelievable. But yes, I was 6 times in Colombia for the last 2 months.
An Carlos' Situation hat sich nichts geändert. Er war also mehrere Male zum Einkaufen in Kolumbien. Das letzte Mal hast du uns aber auch erzählt, dass du gerne auswandern würdest, es aber wegen deiner Frau und der Kinder nicht kannst mit der jetzigen Situation im Land. Steigt da der Wunsch auszuwandern? You also told us that you thought about leaving the country, but that it's not possible because of your wife and your children. But with this situation now in Venezuela, have you changed your mind? Do you still think about leaving?
My friend, it's very, very difficult for me to think about this right now because I don't have the money to relocate to another country. So I apply all the times in internet with many companies in Latin America. So looking for another job in countries like Chile, Argentina, and also Colombia. But right now I don't have any response from any companies.
Er kann es sich finanziell einfach nicht leisten, auszuwandern. Und die Unternehmen im Ausland, in Lateinamerika, die haben bisher auf seine Bewerbungen, die er geschrieben hat und verschickt hat, noch nicht reagiert. Wir haben heute mit Carlos in Mérida im Westen Venezuelas gesprochen. Dort hat die Opposition zu einem Generalstreik aufgerufen in ganz Venezuela. Ein weiterer Protest gegen Präsident Maduro.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das waren Anke van der Weyer und Ralf Günther in der Redaktionskonferenz. Schönen Abend, bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.